zum Licht, wenn der Tod mit uns spricht.
Postmortem, Dr. von Schattenreichs Notizen. Ein Mikro-Spin-Off des True-Crime-Podcasts Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche.
Verbrechen verstehen mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, in einer Welt, in der die endgültige Stille des Todes durch das geschäftige Treiben tausender winziger Kiefer unterbrochen wird. Mein Name ist Dr. Maximilian von Schattenreich und ich begrüße Sie zu einer neuen Notiz im Rahmen des Mikro-Spin-Offs Postmortem. Oft wenden wir uns voller Abscheu ab, wenn wir mit dem Verfall konfrontiert werden. Doch heute riskieren wir ganz bewusst einen Blick auf das Unvermeidliche. Wir begeben uns heute an einen Ort, an dem die Grenze zwischen dem Biologischen und dem Kriminologischen vollkommen verschwimmt, denn unser heutiges Thema ist die forensische Entomologie, die Kunst, Mordfälle mit Hilfe von Insekten zu lösen. In dieser dunklen Disziplin der Kriminalistik suchen wir nicht nach dem philosophischen Warum eines grausamen Todes, sondern nach dem kalten, messbaren Wann und Wo. Wenn der Gerichtsmediziner am Tatort steht und seine klassischen Werkzeuge stumpf werden, wenn nach 1 bis 2 Tagen die Totenstarre weicht und die Körpertemperatur sich der Umgebung angeglichen hat, dann übernehmen Wesen die Ermittlungen, die viele von uns nur als lästiges Ungeziefer betrachten. Doch diese Insekten sind die unbestechlichsten Chronometer der Verwesung. Sie lügen nicht, sie verhandeln nicht und sie lassen sich von keinem noch so guten Alibi beeindrucken. Begleiten Sie mich auf eine Reise in die Abgründe der Thanatologie. Stellen Sie sich einen perfekten Sommertag vor. Das Licht fällt in goldenen Säulen durch das dichte Blätterdach eines abgelegenen Waldstücks. Die Luft ist schwer, warm und erfüllt vom harzigen Duft der Bäume. Doch diese vollkommene, idyllische Kulisse ist nur eine Illusion. Verborgen unter Farnen und welkem Laub, unsichtbar für die Augen vorbeiziehender Wanderer, offenbart sich ein brutaler visueller Kontrast. Ein menschlicher Körper, leblos, bereits übergeben an den unaufhaltsamen Zersetzungskreislauf der Natur. Wo die menschliche Existenz brutal geendet hat, beginnt in den Schatten das pulsierende Leben anderer Spezies. Was für unseren minder ausgeprägten Geruchssinn in diesen allerersten Stunden noch vollkommen unbemerkt bleibt, ist in der Welt der Gliederfüßer ein ohrenbetäubender Schrei. Sobald das menschliche Herz aufhört zu schlagen und die zelluläre Autolyse einsetzt, entweicht eine unsichtbare Wolke aus flüchtigen organischen Verbindungen. Es ist die unwiderrufliche olfaktorische Signatur des Todes, ein chemisches Signal, das wie ein gleißendes Leuchtfeuer in absoluter Dunkelheit wirkt. Für die Familie der Kaliforidae, die metallisch blau und goldgrün schimmernden Schmeißfliegen, ist dieses thanatochemische Echo unwiderstehlich. Ihre hochsensiblen Chemorezeptoren sind in der Lage, den süßlich-fahlen Geruch des Verfalls über eine Entfernung von mehreren Kilometern auszumachen. Getrieben von ihrem einzigen Lebensziel der Fortpflanzung, treffen sie als makabres Begrüßungskommando oft schon wenige Minuten nach dem Tod am Tatort ein. Genau hier, an diesem stillen Grab unter dem Blätterdach, offenbart sich die absolute Begrenztheit der klassischen Medizin. Die Rechtsmedizin verlässt sich auf die frühen Leichenerscheinungen, um die Zeit seit dem Tod zu messen. Hierzu zählen die durch das Absinken des Blutes entstehenden violetten Leichenflecken, die ich in Notiz Nummer 1 bereits behandelt habe. Auch die Ihnen aus Notiz Nummer 2 sicher bekannte Totenstarre gehört dazu, sowie die Leichenkälte aus Notiz Nummer 3. Doch nach 24 bis 48 Stunden stößt dieses methodische Arsenal an seine unüberwindbaren Grenzen. Nach spätestens 2 bis 3 Tagen haben sich die Temperaturen angeglichen, die muskuläre Starre beginnt sich aufzulösen und der Pathologe steht vor einer rasant wachsenden zeitlichen Unsicherheit. Die Leiche droht, ihr Geheimnis für immer zu behalten. Doch in dem Moment, in dem die Werkzeuge der Mediziner stumpf werden, schlägt die große Stunde der Insekten. Aus der beginnenden Fäulnis heraus erwacht die präziseste Uhr der Biologie und beginnt zu ticken. In Form von winzigen, millimetergroßen Eiern und schlüpfenden Maden werden sie zu den unbestechlichen, postmortalen Zeitmessern, die uns aus dem Reich des Todes zuflüstern, wann das Leben wirklich sein Ende fand. Wie hört sich das für Sie an, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer? Es ist nicht das Geräusch kochenden Wassers. Es ist der Klang der zellulären Auflösung. Wenn Fliegenmaden auf einem Leichnam schlüpfen, besitzen sie keine kräftigen Kiefer, um Fleisch vom Körper zu reißen. Stattdessen scheiden sie ein toxisches Speichelsekret aus, das hochaggressive Enzyme enthält. Dieser Speichel verdaut das menschliche Gewebe direkt vor ihren winzigen Mundhaken. Er verflüssigt Muskeln, Fett und Organe zu einem fauligen braunen Brei, den die Maden gierig in sich aufsaugen. Sie fressen sich durch offene Wunden und Schleimhäute, höhlen den Körper von innen aus und hinterlassen dauerhafte Gewebedefekte, die aussehen wie rohe Schrotschusswunden im Fleisch. Manchmal dringen sie sogar durch winzige Lücken bis in das Neurokranium, also die Hirnkapsel oder das Innere von Knochen vor, um die letzten weichen Reste menschlicher Existenz zu vertilgen. Damit sind wir mitten in der forensischen Entomologie angelangt, jener dunklen Disziplin der Kriminalistik, die sich mit der leichenbesiedelnden Insektenfauna befasst, um Todeszeitpunkte, Vergiftungen oder Leichenverlagerungen aufzuklären. Doch woher stammt diese bizarre, scheinbar makabre Wissenschaft? Wer kam als erstes auf die Idee, im fauligen Brei der Verwesung nach der Wahrheit zu suchen? Die Antwort führt uns in das Frankreich des späten 19. Jahrhunderts. Der wahre Architekt dieser modernen Mordwissenschaft war interessanterweise gar kein Humanmediziner, sondern ein Militärtierarzt namens Jean-Pierre Ménien. Während sich die Kollegen um das Wohl von Pferden und Nutztieren kümmerten, war sein Blick auf das gerichtet, was nach dem Tod geschieht. Er beobachtete exzessiv die Insekten- und Milbenfauna auf toten Körpern. Im Jahr 1894 veröffentlichte Jean-Pierre Ménien sein revolutionäres Werk La Faune des Cadavres, auf Deutsch Die Tierwelt der Leichen. Er hatte als erster systematisch erkannt, dass ein toter Körper nicht chaotisch, sondern in absolut strengen, vorhersehbaren Wellen von Insekten erobert wird. Ménien unterteilte diese makabre Invasion bei freiliegenden Leichen in genau 8 aufeinanderfolgende Zersetzungsstadien. Er beschrieb den Verfall schonungslos, vom Stadium frisch tot über die beginnende Fäulnis bis hin zur Produktion von sogenannten Fetten und käseartigen Produkten, wenn der Körper zu einer schmierigen Masse kollabiert. Danach folgen die ammoniakalische Fäulnis und Schwärzung, wenn das Gewebe giftig schwarz anläuft und in der Nase brennt, bevor die gnädigen Stadien der Vertrocknung und schlussendlich der Skelettierung eintreten. Jeder dieser grauenhaften Meilensteine lockt völlig unterschiedliche, hochspezialisierte Insektenarten an. aus den vielleicht ekligen, aber durchaus brillanten Beobachtungen von Jean-Pierre Meignin kristallisierte sich das eherne Gesetz dieser Wissenschaft heraus. Wenn Sie sich aus dieser Notiz nur einen einzigen Satz merken, dann diesen. Insekten besiedeln einen Leichnam in vorhersagbarer Reihenfolge und mit temperaturabhängiger Geschwindigkeit. Beides ist mathematisch modellierbar. Dieses Grundprinzip ist das unerschütterliche Fundament der Kriminalbiologie. Fliegen und Käfer sind poikilotherm, also wechselwarm. Ihre gesamte biochemische und physiologische Entwicklung vom Ei über die Made bis zur Puppe wird vom Taktstock der Außentemperatur diktiert. Ist es wärmer, fressen und wachsen sie rasant, ist es kälter, verlangsamt sich ihre Entwicklung. Wer die Insektenart bestimmt und die lokalen Temperaturdaten kennt, kann die biologische Uhr der Maden rückwärts laufen lassen und so den Todeszeitpunkt berechnen. Wie präzise und gerichtsverwertbar dieses Prinzip ist, zeigte sich bereits in einem der grausamsten Kriminalfälle des frühen 20. Jahrhunderts. Wir schreiben das Jahr 1935. Der sogenannte Jigsaw-Fall erschüttert Schottland. Der Arzt Dr. Buck Ruxton ermordet kaltblütig seine eigene Frau und seine Hausangestellte. Um ihre Identifizierung unmöglich zu machen, zerlegt der Chirurg die Leichen bestialisch in 68 Einzelteile. Er entfernt Augen, Zähne, Fingerkuppen und häutet die Gesichter, bevor er die blutigen Fleischreste in einer feuchten, abgelegenen Schlucht nahe der schottischen Grenze verteilt. Ruxton fühlte sich sicher. Er hatte ein wasserdichtes Alibi und die Leichen waren, wie er glaubte, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Doch der Mörder hatte das Begrüßungskommando der Natur vergessen. Als die Polizei die 68 Leichenteile fand, hatte sich bereits ein wimmelnder, fressender Teppich aus Fliegenmaden darauf ausgebreitet. Die forensische Untersuchung glich einem Albtraum aus zerfetztem Gewebe und zersägten Knochen. Doch genau jene Maden, die den Rest der Identität wegfraßen, wurden zu Ruxtons Verhängnis. Das Ergebnis war ein beispielloser Triumph der noch jungen Wissenschaft und das Herzstück eines forensischen Rätsels, das Kriminalgeschichte schreiben sollte. Der schottische Entomologe Alexander Mearns untersuchte die Puppen der Schmeißfliege Calliphora vicina auf den Überresten und kam zu einem unumstößlichen Schluss. Die Körperteile mussten bereits mindestens 12 bis 14 Tage in der nasskalten Schlucht gelegen haben. Das Datum der Leichenentsorgung fiel damit spätestens auf den 17. September 1935. Dieses Datum war ein Todesurteil für Ruxtons Alibi. Es war exakt jener Tag, an dem er auf dem Weg nach Schottland in einen Verkehrsunfall verwickelt war, den er vergeblich zu vertuschen suchte. Mehr noch, die biologische Beweisführung zeigte zweifelsfrei, dass die Fliegeneier erst in der schottischen Wildnis abgelegt wurden. Ein untrüglicher Beweis, dass Ruxton die Leichenteile ohne Zwischenlagerung direkt an diesen abgelegenen Ort transportiert hatte. Doch die stummen, blinden Insekten waren nicht die einzigen Beweise. Sie waren der zeitliche und räumliche Anker in einem Fall, der die moderne Forensik gebar. In einem beispiellosen Schulterschluss der Wissenschaften überlagerten Anthropologen erstmals Röntgenbilder der gefundenen Schädel mit Fotografien der Opfer und gossen mit Kollagenhydrolysat Modelle der Füße, um sie passgenau mit den Schuhen der Vermissten abzugleichen. Handfeste Beweise wie Fingerabdrücke, biologische Spuren in den Abflussrohren und einzigartige Webfehler im Leichentuch komplettierten das Bild. Die Maden lieferten das schonungslose Wann und Wo, während die Anthropologie das Wer erklären konnte. Die Kriminalbiologie hatte Ruxtons Lügengebäude zertrümmert. Dr. Buck Ruxton wurde verurteilt und hingerichtet. Die forensische Entomologie hatte ihre Feuertaufe bestanden und ein für alle Mal bewiesen, dass sie keine eklige Spielerei ist, sondern eine unbestechliche, tödlich präzise Waffe der Justiz. Der Tod ist für uns das absolute Ende, doch für die Natur ist er lediglich der Beginn einer atemberaubenden Transformation. Wenn der letzte Atemzug eines Menschen verweht ist, tritt ein Zeitfenster auf, das in seiner Unerbittlichkeit fast schon erschreckend ist. Die forensische Entomologie lehrt uns, das Warten auf die Natur dauert nicht etwa Tage oder Stunden. Es ist eine Frage von Minuten. Sobald die Fliege auf dem toten Gewebe landet, beginnt die klinisch präzise Anatomie der Eiablage. Ein Fliegenweibchen platziert ihre Eier nicht einfach willkürlich auf der Haut. Sie wählt die Ablagestellen mit einer geradezu grausamen strategischen Perfektion. Denn die schlüpfenden Maden sind auf feuchte, weiche Eintrittspforten angewiesen. Die bevorzugten Bereiche für die ersten Gelege sind daher die natürlichen Körperöffnungen. Die Weibchen zwängen ihre winzigen, glasig-weißen Eier bevorzugt in die Nasenöffnungen, tief in die Ohrmuscheln, in den offenen Mund oder sogar in den Genitalbereich. Ein besonders verstörendes Bild bietet sich, wenn die Fliegen die Augenlider eines Toten nutzen und hunderte von Eiern exakt in den Spalt zwischen Augapfel und Lidrand drücken. Doch nichts ist für eine Schmeißfliege verlockender als klaffende Wunden. Gibt es tiefe, blutende Schnitt- oder Schussverletzungen, werden diese als erstes besiedelt, da hier das proteinreiche, feuchte Gewebe bereits schutzlos freiliegt und so eine mühelose Nahrungsaufnahme garantiert ist. In Paketen von 100 bis 500 Stück werden die millimetergroßen Eier als tickende Zeitbomben im toten Fleisch platziert. Damit beginnt eine der faszinierendsten und zugleich brutalsten Verwandlungen der Biologie, die holometabole Metamorphose. Abhängig von der Umgebungstemperatur schlüpfen meist schon nach etwa 24 Stunden winzige Larven aus den Eiern. Dies ist das erste Larvenstadium, auch Instar 1 genannt. Die Maden sind zu diesem Zeitpunkt winzig, kaum 1 bis 2 Millimeter groß, doch ihr Hunger ist unersättlich. Wie ihnen das hochaggressive proteolytische Ferment aus ihren Speicheldrüsen dabei hilft, habe ich Ihnen zuvor bereits beschrieben. Doch hier noch ein viszerales Detail Ihrer Anatomie. Um bei Ihrem Fressrausch in den feuchten Wunden nicht zu ersticken, atmen die Maden durch kleine Atemöffnungen an ihrem stumpfen Hinterteil. Sie vergraben sich also kopfüber in den verflüssigten Brei aus Fleisch und Fett, während ihre Hinterteile zur Sauerstoffaufnahme aus der Leiche ragen. Durch das rasante Fressen wachsen die Larven extrem schnell und häuten sich zweimal, wodurch sie in das zweite und schließlich das dritte Larvenstadium, also Instar 2 und Instar 3, übergehen. Für den Forensiker sind diese Stadien leicht an den hinteren Atemöffnungen zu erkennen. Im ersten Stadium weisen sie einen Atemschlitz auf, im zweiten 2 und im dritten 3. Im dritten Stadium, dem Höhepunkt der Fressphase, erreichen die Maden eine gigantische Größe von bis zu 19 Millimetern. Die unzähligen Leiber reiben aneinander, erzeugen dabei beträchtliche Hitze und bilden den gefürchteten Madenmasseneffekt, der den Leichnam in kürzester Zeit aushöhlen kann. Doch irgendwann ist der Hunger gestillt. Kurz bevor sie ihre Maximallänge überschreiten, entleeren die Maden ihren Darm, werden etwas kleiner und stellen das Fressen komplett ein. In diesem sogenannten Poststadium der Nahrungsaufnahme wandern sie vom Leichnam ab. Um sich vor Vögeln, räuberischen Käfern und der Witterung zu schützen, kriechen sie oft meterweit über den Boden, vergraben sich tief im dunklen Erdreich, unter Laub oder in Ritzen und Teppichen von Wohnungen. Dort erstarrt die äußere Larvenhaut, schrumpft zusammen und verhärtet sich zu einem spröden, dunkelbraunen Gehäuse. Der Puppe, auch Puparium oder Tönnchen genannt. In diesem fast unangreifbaren Panzer löst sich das Innere der Made vollständig auf und formt sich in einem Wunder der Natur neu. Nach weiteren Tagen oder Wochen, abhängig von der Kälte oder Wärme der Umgebung, sprengt die frisch gebildete Fliege mit Hilfe einer pulsierenden Stirnblase den Deckel des Tönnchens ab und kriecht als erwachsenes, geschlechtsreifes Fluginsekt, der Imago, ans Licht. Am Ende dieses Zyklus bleiben am Tatort tausende leerer, brauner Puppenhülsen zurück. Sie sind der unbestechliche, endgültige Beweis für die Ermittler, dass eine komplette Insektengeneration den Leichnam als Brutstätte genutzt hat. Irgendwann versiegt der Quell des feuchten Lebens. Die Millionen Heerscharen der Schmeißfliegenmaden haben sich vollgefressen und sind ins Erdreich abgewandert. Die aggressiven Enzyme haben ihre Arbeit getan. Was zurückbleibt, ist kein saftiger Fäulnisbrei mehr, sondern eine zähe, lederartige Hülle. Der Körper beginnt zu vertrocknen und zu mumifizieren. Doch die Natur kennt kein Vakuum. Wo die weichen, nassen Werkzeuge der Fliegen versagen, betreten gepanzerte Spezialisten die Bühne des Todes. Es ist die Nachhut der Verwesung. Insekten, die auf Härte, Trockenheit und knochennahe Feinarbeit programmiert sind. Bereits während die Madenmassen den Leichnam dominieren, mischen sich lautlose Jäger unter sie. Gemeint sind die Staphylinidae, also Kurzflügler, und Silphidae, also Stutzkäfer und große Aaskäfer. Diese gepanzerten Räuber kommen in der Regel nicht, um vom toten menschlichen Fleisch zu fressen. Sie sind die Wölfe unter den Schafen. Sie stürzen sich auf die wimmelnden Fliegenmaden und vertilgen sie zu Tausenden. Doch die Käfer sind für die forensische Entomologie weit mehr als nur fressende Ungeheuer. Sie sind unbestechliche Geographen. Da viele Insektenarten strenge Lebensräume bevorzugen und endemisch sind, verraten sie uns die Wahrheit über den Weg der Leiche. Findet ein Ermittler an einem Leichnam in einem städtischen Kofferraum Käferarten, die ausschließlich in feuchten Nadelwäldern beheimatet sind, ist das ein unumstößlicher Beweis für eine Leichenverlagerung. Der Täter mag lügen. Die Käfer tun es nicht. Zudem sind Käfer extrem kälteresistent. Wenn das Thermometer unter die Schwellenwerte fällt und die Fliegen erstarren, krabbeln die Käfer weiter. Schreitet die Zersetzung weiter voran und die Umgebung entzieht dem Körper das letzte Wasser, schlägt die Stunde der Speckkäfer, der Dermestidae. Sie verabscheuen das feuchte Milieu der frühen Fäulnis. Diese Insekten und ihre behaarten Larven lieben es trocken. Mit kräftigen Beißwerkzeugen fressen sie sich durch das, was die Fliegenmaden verschmäht haben. Vertrocknete Haut, eingetrocknete Knorpel und zähe Sehnen. Selbst an Leichen, die bereits seit langer Zeit in Wohnungen oder Dachböden mumifiziert sind, findet man diese Tiere. Oft Monate oder Jahre nach dem Tod. Und wenn auch das Fleisch und die Haut vollständig abgetragen sind, wenn scheinbar nichts mehr übrig ist, das noch Nährstoffe bieten könnte, tritt die absolute Nachhut in Aktion. Wir finden sie am äußersten Rand der menschlichen Hülle. Schmetterlingsartige, genauer gesagt die Raupen der Teppichmotte Tineidae. Sie führen ein makabres chemisches Wunderwerk aus. Wenn Sie an Ihre eigenen Haare oder Fingernägel denken, fassen Sie reines Keratin an. Dieses Strukturprotein ist für fast alle Lebewesen der Welt absolut unverdaulich. Doch die Raupen der Motten, ebenso wie manche Speckkäfer, besitzen den evolutionären Schlüssel. Das Enzym Keratinase. Mit dieser chemischen Waffe spalten Sie die extrem widerstandsfähigen menschlichen Haare und Fingernägel auf und nutzen sie als letzte Nahrung. Wenn die Motten und Käfer ihr letztes Mahl beendet haben, weicht der Geruch des Todes endgültig der Geruchlosigkeit von Staub. Was zurückbleibt, ist das reine, weiße Knochengerüst. Die biologische Uhr der Insekten hat ausgetickt. Sie haben nun einen Eindruck davon, wie die Natur den menschlichen Körper zurückerobert, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Doch wie verwandelt ein Kriminalbiologe dieses chaotische Wimmeln in einen präzisen, gerichtsverwertbaren Beweis? Wie wird aus einem Haufen fressender Maden eine Zeugenaussage, die einen Mörder hinter Gitter bringt? Die Antwort liegt in der kalten, unbestechlichen Mathematik des Todes. wenn der Forensiker am Tatort die Maden sammelt und abtötet, um ihr Wachstum auf den Bruchteil eines Millimeters genau einzufrieren, greift er auf ein Instrument zurück, das die Brücke zwischen Biologie und Thermodynamik schlägt, das Isomegalendiagramm. Stellen Sie sich eine komplexe Landkarte der Zeit vor. In einem isomegalen Diagramm wird die Umgebungstemperatur der verstrichenen Zeit seit dem Schlüpfen der Made gegenübergestellt. Die geschwungenen Linien in diesem Diagramm repräsentieren die exakte Länge der Made in Millimetern. Da Insekten poikilotherm sind, besitzen sie keine eigene Körpertemperatur. Ihr gesamter biochemischer Motor wird von der Außentemperatur gesteuert. Wer die exakte Länge der ältesten Made auf einer Leiche misst und die historischen Temperaturdaten des Fundortes kennt, kann auf diesen Linien gnadenlos in die Vergangenheit zurückgleiten. Genau zu jenem dunklen Moment, an dem die erste Schmeißfliege ihre Eier in die offenen Wunden des Opfers drückte. Doch die wahre Meisterschaft der Kriminalbiologie offenbart sich in einem Konzept, das den Verfall in reine Energie umrechnet. Das Prinzip der Accumulated Degree Hours, also der kumulierten Gradstunden. Wir müssen verstehen, die biologische Uhr eines Insekts tickt nicht in Sekunden oder Minuten. Sie tickt in Wärmeeinheiten. Jede Fliegenart benötigt ein absolut spezifisches thermisches Budget, eine Art unsichtbares Wärmekonto, um sich vom Ei zur Made und schließlich zur Puppe zu entwickeln. Wenn wir dieses thermische Budget berechnen wollen, nutzen wir eine einfache, aber absolut tödliche Formel für das Alibi jedes Täters. Die kumulierten Gradstunden werden wie folgt berechnet. Zeit in Stunden multipliziert mit der Differenz aus Durchschnittstemperatur und der artspezifischen Basistemperatur. Die Basistemperatur ist jener kritische Nullpunkt, unterhalb dessen das Insekt nicht mehr wachsen kann. Durch das stündliche Aufsummieren dieser Wärmeeinheiten, Tag für Tag, Stunde für Stunde, erschaffen die Ermittler ein lückenloses Temperaturprotokoll. Sie spulen die Lebenszeit der Made mathematisch zurück, bis das Wärmekonto exakt auf Null steht. An diesem Nullpunkt fand der Mord statt. Aber was passiert, wenn der Mörder glaubt, er könne die Natur überlisten? Was, wenn der Täter die Thermodynamik manipuliert? Einige Mörder versuchen, das unaufhaltsame Ticken dieser biologischen Uhr zu stoppen, indem sie den Leichnam kühlen oder einfrieren. Fällt die Temperatur unter den Schwellenwert, fallen die Insekten in ein Diapausestadium, eine Kältestarre, die ihre Entwicklung schlagartig einfriert. Die Uhr bleibt stehen. Andere Täter wickeln den Körper dicht in Plastikfolien oder dicke Teppiche ein, um den Verwesungsgeruch zu ersticken. Solche mechanischen Barrieren können den ersten Anflug der Fliegenweibchen um bis zu 7 Tage verzögern. Doch genau hier entfesselt die forensische Entomologie ihre größte Macht. Sie agiert als unbestechlicher Detektor für Veränderungen des Liegeorts der Leiche und Spurenmanipulationen. Wenn die berechneten Wärmesummen der Maden in absolutem Widerspruch zu den Wetterdaten des Fundortes stehen, wissen die Ermittler sofort: Der Täter hat den Körper gekühlt und erst später hier abgelegt. Wenn an einer Leiche, die mitten in einem sterilen, betonierten städtischen Raum gefunden wird, plötzlich Spezies auftauchen, die endemisch nur in tiefen, feuchten Laubwäldern vorkommen, bricht das Lügengebäude des Täters in sich zusammen. Der Täter kann die Leiche waschen. Er kann sie in Schichten von Plastikfolie verpacken. Er kann sie durch das halbe Land transportieren. Doch die Insekten sind ein biologisches Flugticket, dessen Stempel sich nicht fälschen lässt. Sie verraten nicht nur das exakte Wann, sondern auch das wahre Wo. Treten Sie ein in einen Backofen des Verfalls, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir befinden uns in einer hermetisch abgeriegelten Dachgeschosswohnung im Hochsommer. Die Luft steht still, schwer und atemraubend. Es ist jener Punkt der Zersetzung erreicht, an dem der anfänglich süßlich fahle Geruch in einen stechenden Gestank nach Ammoniak und Schwefel umgeschlagen ist, der unbarmherzig in den Augen brennt. Auf dem Teppich in der Mitte des Raumes liegt unser fiktives Opfer. Der Körper hat das Stadium der fortgeschrittenen Verwesung erreicht. Die Leibeshöhle ist bereits eingefallen, die Weichteile haben sich in eine übelriechende, schmierige Masse verwandelt und die Gesichtszüge sind bis zur absoluten Unkenntlichkeit entstellt. Der herbeigerufene Rechtsmediziner steht vor einem massiven Problem. Die klassischen Parameter, Körpertemperatur, Totenflecke und Totenstarre haben sich längst im metabolischen Chaos aufgelöst. Der Pathologe schätzt die Liegezeit grob auf 8 bis 10 Tage. Das passt perfekt zur Geschichte des Hauptverdächtigen. Der Ehemann des Opfers spielt den trauernden Witwer. Er schwört, seine Frau vor genau 10 Tagen lebend verlassen zu haben, um auf eine Geschäftsreise zu gehen. Sein Alibi für die letzten 10 Tage ist absolut lückenlos. Hotelrechnungen, Flugtickets, unzählige Zeugen. Die Faktenlage scheint unerschütterlich. Der Mörder wähnt sich in Sicherheit, denn er glaubt, die Hitze der Dachwohnung habe den Leichnam so stark zerstört, dass die Zeit des Todes für immer im Dunkeln bleibt. Doch der Täter hat die Rechnung ohne die unbestechlichsten Ermittler der Natur gemacht. Ich sehe mir nicht die Leiche in der Mitte des Raumes an. Ich richte den Lichtkegel meiner Taschenlampe stattdessen in die dunklen Ecken des Zimmers, unter das Bett und hinter die hölzernen Sockelleisten. Dort, verborgen vor flüchtigen Blicken, offenbart sich das Flüstern der Puppenhüllen. Als sich die Maden der blauen Schmeißfliege Calliphora vicina vor einigen Tagen vollgefressen hatten, verließen sie den feuchten Leichnam, um einen sicheren, dunklen Ort für ihre Metamorphose zu suchen. Doch die Puppenhüllen, die wir finden, sind nicht verschlossen. Sie sind leer. Das vordere Ende dieser chitinösen Kapseln ist abgesprengt. Die fertig entwickelte erwachsene Fliege hat das Gehäuse verlassen. Was hier im Staub liegt, sind hunderte leere braune Hüllen. Und genau diese winzigen, leblosen Hüllen sind das Todesurteil für das Alibi des Ehemannes. Die forensische Mathematik dahinter ist so simpel wie unbarmherzig. Wir wissen durch rigorose Laborversuche exakt, wie viele Wärmeeinheiten eine Calliphora vicina benötigt, um sich vom Ei zur Made, zur Puppe und schließlich zur flugfähigen Fliege zu entwickeln. In einer konstant heißen Dachwohnung von etwa 25 Grad Celsius dauert dieser gesamte Zyklus exakt 14 Tage. Da die Hüllen leer sind, muss mindestens eine komplette Insektengeneration ihren Lebenszyklus auf der Leiche vollendet haben. Das bedeutet, das Opfer liegt seit mindestens 14 Tagen auf dem Teppich in der Mitte des Raumes. Nicht seit 10 Tagen. Das Alibi des Ehemannes ist völlig wertlos, denn zum Zeitpunkt seiner Abreise war seine Frau längst tot. Die Fliegen haben ihn der Lüge und als Täter überführt. Wenn Sie nun glauben, dieses Szenario sei ein reines Konstrukt meiner Fantasie, dann lassen Sie mich Ihnen aus den echten Archiven berichten. Die Kriminalgeschichte ist durchdrungen von solchen Fällen, in denen leere Puparien die Wahrheit ans Licht brachten. Wir schreiben den September 1979. In einem Haus, das im vorangegangenen Winter durch ein verheerendes Feuer niedergebrannt war, wird bei Aufräumarbeiten ein vollständig skelettierter menschlicher Torso gefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Lag die Leiche schon vor dem Brand dort? Oder wurde sie erst Monate später in der Ruine entsorgt? Die Antwort lieferten Massen an leeren Puppenhüllen unter den Knochen. Die Hüllen stammten von Protoformia terrenovae, einer Fliegenart, die als erste im kühlen Frühjahr oder Winter ausschwärmt, aber im späten Jahr der Konkurrenz anderer Arten unterliegt. Da keine Puppen der sommerlichen Schmeißfliegen vorhanden waren, lautete das unumstößliche Urteil der Kriminalbiologie: Die Person muss bereits im vergangenen Winter, noch vor oder während des Brandes, verstorben sein. Oder nehmen wir den bizarren Fall aus dem November 1995 am Kölner Bahndamm. Eine enthauptete Leiche wurde in dichtem Gebüsch gefunden. Die Weichteile waren zu einem schmierigen Brei reduziert, doch unter den Haaren des Schopfes und auf der Kleidung wimmelte es von zehntausenden hellen, springenden Maden. Es waren die Nachkommen der Käsefliege Pyophila casei. Diese spezialisierten Insekten besiedeln einen Leichnam erst, wenn die fortgeschrittene Verwesung bereits käseartige Produkte hervorbringt. Ein Stadium, das meist erst nach etwa 90 Tagen Liegezeit erreicht wird. da sich die Käsefliegen innerhalb von 11 bis 19 Tagen verpuppen und die unglaubliche Individuenzahl deutlich machte, dass hier bereits die zweite Generation heranwuchs, rechneten die Entomologen gnadenlos rückwärts. Mindestens 90 Tage bis zum Erstanflug plus die Entwicklungszeit der Madengeneration. Das Ergebnis war eine Mindestliegezeit von knapp 4 Monaten. Kurz darauf konnte das Opfer als eine Frau identifiziert werden, die exakt 4 Monate zuvor als vermisst gemeldet worden war. Sie sehen also, ein Täter kann Blutspritzer wegwischen, er kann Leichen zerstückeln, er kann Tatwaffen im See versenken und sich hinter falschen Zeugen verstecken. Doch er kann nicht verhindern, dass die Natur ihr Recht einfordert. Eine leere, zerbrechliche Puppenhülle im Staub unter einem Bettlaken reicht aus, um das perfekteste Alibi der Welt in Stücke zu reißen. Das Flüstern der Puppenhüllen ist leise, aber vor Gericht ist es ohrenbetäubend. Stellen Sie sich einen Leichnam vor, der über Wochen oder gar Monate den Elementen schutzlos ausgeliefert war. Die weichen Organe sind zu Staub zerfallen, das Fleisch wurde von den Heerscharen der Natur abgetragen. An diesem Punkt kapituliert die klassische Rechtsmedizin. Wenn kein fließendes Blut mehr abgenommen werden kann, wenn kein Tropfen Urin mehr vorhanden ist und das Leber- oder Nierengewebe der Fäulnis zum Opfer fiel, schweigt die traditionelle Toxikologie. Der Körper hat sein wichtigstes Geheimnis scheinbar für immer mit in den Abgrund gerissen. Wie soll jetzt noch bewiesen werden, ob das Opfer mit einem Medikament betäubt, heimlich mit Arsen vergiftet oder durch eine Überdosis Heroin in den Tod getrieben wurde? Doch das Reich des Todes bietet auch hier einen Ausweg. Die Welt der Entomotoxikologie. Insekten fressen nicht einfach nur totes Gewebe. Sie archivieren gnadenlos seine chemische Geschichte. Wenn ein Mensch in seinen letzten Stunden Drogen, Medikamente oder Gifte konsumiert oder verabreicht bekommen hat, durchdringen diese Fremdstoffe sein gesamtes System. Und wenn nun die Larven der Schmeißfliegen über den Leichnam herfallen, nehmen sie nicht nur Proteine und Fette auf. Sie verschlingen die Sünden und Geheimnisse des Opfers gleich mit. All jene todbringenden Substanzen, sei es Kokain, Opiate, Quecksilber oder Barbiturate, reichern sich im Gewebe der fressenden Maden an. Die Made wird dadurch zu etwas viel Größerem als einem bloßen Zersetzer. Sie verwandelt sich in eine winzige, fleischliche Festplatte, den ultimativen biologischen Datenspeicher des letzten Moments. Die forensische Nutzbarkeit dieses Phänomens ist von unschätzbarem Wert. Die Kriminalchemiker nutzen die Larven als lebende Schwämme. Wenn der Rechtsmediziner am leeren, skelettierten Körper scheitert, werden die gesammelten Maden abgetötet und ihr Gewebe in einem Mörser zu einem feinen Brei zermahlen. Aus diesem zähen Extrakt können die unsichtbaren Spuren des Todes isoliert werden. Mit hochkomplexen analytischen Verfahren wie der Gaschromatographie mit Massenspektrometrie oder der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie sind dem Insektenbrei die chemischen Fingerabdrücke der Gifte zu entlocken. Mehr noch, selbst wenn das eigentliche Opfer nur noch aus gebleichten Knochen besteht und die Maden längst ihre Metamorphose abgeschlossen haben und davongeflogen sind, ist die Jagd nicht vorbei. Die Insekten hinterlassen am Tatort ihre leeren, spröden Puppenhüllen. Diese chitinösen Kapseln wirken wie winzige, chemische Tresore, die über Jahre hinweg absolut stabil bleiben können. Selbst in diesem toten Chitin können Monate oder Jahre später noch die Rückstände jenes Giftes nachgewiesen werden, das den Menschen aus dem Leben riss. Und die Maden können neben Rausch- und Betäubungsmitteln auch ganz andere heimtückische Mörder entlarven. Seien es schleichende Vergiftungen durch Schwermetalle wie Arsen und Quecksilber, tödliche Dosen von harmlos wirkenden Schmerzmitteln wie Paracetamol oder sogar todbringende Krankheitserreger. Begleiten Sie mich in den August des Jahres 1996. Wir betreten erneut eine drückend heiße Wohnung in Köln. Auf dem Boden liegt die Leiche eines Mannes. Der Tod muss vor etwa 5 Tagen eingetreten sein. Der Körper ist stark aufgebläht und die Haut hat bereits jene unheilvolle grünliche Färbung der Fäulnis angenommen. Für die ersten Ermittler schien der Fall ein trauriger, aber alltäglicher Routineeinsatz zu sein. Die Akten des Toten wiesen schweren Alkoholabusus und gefährlichen Bluthochdruck auf. Ein klassischer, natürlicher Tod durch Organversagen infolge jahrelangen Raubbaus am eigenen Körper, so lautete die naheliegende Vermutung. Doch am Tatort wimmelte es bereits von Leben. Unter der Haut des Toten fraßen sich 2 bis 3 Millimeter große Fliegenmaden durch das Gewebe und in den Gesichts- und Schamhaaren fanden sich unzählige Eipakete. Die Kriminalbiologen konzentrierten sich jedoch auf die ältesten Entwicklungsstadien, die sie am Tatort sichern konnten. Die Puppen einer Fliegenart namens Muscina stabulans. Diese Puppen wiesen eine höchst bizarre anatomische Anomalie auf. Sie waren leuchtend rot verfärbt. Als die Forscher diese Hüllen im sterilen Licht des Labors zerrieben und einen Ausstrich analysierten, suchten sie nicht nach Rauschgiften. Sie stießen auf etwas völlig anderes, das die klassische Rechtsmedizin aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung kaum noch hätte zweifelsfrei nachweisen können. In den Tönchen der Fliegen befanden sich massenhafte Kulturen des sogenannten Blutströpfchenbakteriums Serratia marcescens. Dieses Bakterium verdankt seinen Namen seiner blutroten Färbung und ist ein aggressiver Erreger, der besonders bei gesundheitlich stark geschwächten Menschen zu einer schweren, tödlichen Infektion führen kann. Die fressenden Fliegenmaden hatten das stark infizierte Gewebe des Mannes aufgenommen und den tödlichen Keim in ihrem eigenen Körper wie in einem Tresor konserviert. Nun wird es spannend, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Fliegenart Muscina stabulans benötigt bei regulärer Raumtemperatur mindestens 2 Wochen, um sich vom Ei bis zur Puppe zu entwickeln. Da der Mann jedoch erst seit etwa 5 Tagen tot in der Wohnung lag, ließ dies nur einen grausamen Rückschluss zu. Die Maden mussten den Körper des Mannes bereits vor seinem Tod besiedelt haben, als er noch lebendig, aber wehrlos war. Dass Fliegenmaden einen Menschen bereits vor seinem Tod befallen, ist tatsächlich ein bekanntes und faszinierendes Phänomen in der Kriminalbiologie. Ein Befall von lebenden Menschen tritt in der Regel nur dann auf, wenn diese sich in einem stark geschwächten, hilflosen Zustand befinden und massiv vernachlässigt werden. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass der Mann in den Wochen vor seinem Tod bettlägerig, apathisch und nicht mehr in der Lage war, für seine eigene Hygiene zu sorgen oder sich gegen die Insekten zu wehren. Während viele andere Fliegenarten bei lebenden Menschen primär von offenen, eiternden oder unversorgten Wunden angezogen werden, hat Muscina stabulans ein anderes Profil. Sie wird extrem von Kot und Urin angezogen. Wenn bei einem pflegebedürftigen oder hilflosen Menschen extreme körperliche Verschmutzungen vorliegen, etwa weil er in seinen eigenen Ausscheidungen liegt und nicht gewaschen wird, ist das für diese Fliegenart ein idealer Ort zur Eiablage. Da die Fliegenweibchen ihre Eier in die verschmutzten Körperbereiche des noch lebenden, aber wehrlosen Mannes ablegten, begannen die Maden bereits zu fressen und zu wachsen, während sein Herz noch schlug. Die Insekten bewiesen den Gerichtsmedizinern eindrucksvoll, dass das Herz des Mannes nicht einfach nur versagt hatte. Er war das Opfer einer massiven bakteriellen Infektion geworden. Eine Todesursache, die ohne das verräterische rote Leuchten der Fliegenpuppen für immer unentdeckt im Dunkel der Verwesung geblieben wäre. Egal, ob es sich um ein heimlich verabreichtes Gift, eine lautlose Infektion oder die Spuren von alltäglichen Medikamenten handelt. Der menschliche Körper mag zerfallen und seine Geheimnisse scheinbar mit ins Grab nehmen. Doch die Insekten fressen diese Geheimnisse, schließen sie in ihren chitinösen Panzern ein und tragen sie zurück ans Licht der Wissenschaft. Sie sind die ultimativen Zeugen, die selbst dann noch aussagen, wenn vom Opfer längst nur noch Knochen und Staub übrig sind. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind durch Madenteppiche gewartet, haben die aggressive Zersetzung menschlichen Gewebes studiert und die chemischen Abgründe des Todes vermessen. Es ist eine tiefe menschliche Urreaktion, sich vor diesen Schilderungen voller Ekel abzuwenden. Doch in der Kriminalbiologie müssen wir diesen Ekel überwinden. Denn nur wer bereit ist, das Tor zum Reich des Todes aufzustoßen und hineinzusehen, gelangt zur wahren Erkenntnis. Wenn wir unsere kulturell anerzogene Abscheu vor dem Verfall ablegen, offenbart sich uns die wahre Ästhetik der Dekomposition. Denn dann erkennen wir eine tiefe, tröstliche Wahrheit. Die Natur ist nicht grausam, sie ist nicht bösartig oder rachsüchtig, sie ist in absoluter Perfektion effizient. Die Natur kennt keinen Müll. Wenn ein Lebewesen stirbt, bleibt keine Energie ungenutzt. Die Fliegen, Käfer und Motten sind das unverzichtbare Begrüßungskommando der Ewigkeit, das unmittelbar aufräumt und den gigantischen biologischen Stoffkreislauf schließt. Schon im 19. Jahrhundert verstand der Dichter Charles Baudelaire diese düstere Poesie, als er in seinem berühmten Gedichtband Les Fleurs du Mal einen von Maden wimmelnden Kadaver mit dem Erblühen einer Blume verglich und die seltsame, fremde Musik der Verwesung beschrieb, die wie der Wind oder das Fließen von Wasser klingt. Sie können es sich nicht vorstellen? Dann habe ich hier einen übersetzten Textauszug aus dem Gedicht Une Charogne für Sie.
Und der Himmel sah zu, wie sich der prächtige Kadaver wie eine Blume entfaltete. Der Gestank war so stark, dass ihr auf dem Gras glaubtet, in Ohnmacht zu fallen. Die Schmeißfliegen schwirrten um diesen fauligen Bauch herum, aus dem schwarze Heerscharen von Maden hervorkamen, die wie eine zähflüssige Masse aus den leblosen Überresten heraussickerte. All dies senkte und hob sich wie eine Welle oder ergoss sich mit knisterndem Geräusch. Man hätte meinen können, der Körper, aufgeblasen von einem vagen Atemzug, lebe, indem er sich vermehrte. Und diese Welt erzeugte eine seltsame Musik, wie fließendes Wasser oder der Wind oder das Getreide, das die Drescher mit rhythmischer Bewegung in ihren Dreschkörben schütteln.
Die forensische Entomologie lehrt uns, ein Leichnam ist kein endgültiges, starres Ende. Er ist ein hochkomplexes, dynamisches Ökosystem. Er ist eine atemberaubende Transformation. Und damit schließt sich unser Kreis. Wir lassen die stummen Zeugen der Kriminalistik nun wieder in Ruhe ihre Arbeit verrichten. Wenn Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Mal an einem warmen Nachmittag eine unscheinbare, schillernde Fliege hören, die an Ihrem Fensterglas summt, dann schlagen Sie vielleicht nicht einfach angewidert nach ihr. Halten Sie für einen kurzen Moment inne. Denken Sie daran. In diesem winzigen Wesen steckt die unerbittliche Logik der Natur. Sie trägt vielleicht die Antwort auf ein Verbrechen in sich, das von der Menschheit noch gar nicht entdeckt wurde. Ich danke Ihnen für Ihren Mut, mich auf dieser Reise in die Abgründe der Thanatologie begleitet zu haben. Treten Sie nun wieder hinaus in das Licht der Lebenden. Aber vergessen Sie niemals, was im Verborgenen über uns wacht. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.